Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Auch danke, dass ich hier mit der Respondenz beginnen darf. Das ist gar nicht selbstverständlich, weil ich bin weder Kunstwissenschaftlerin noch Kübler-Kennerin. Also Sie müssen mir verzeihen, wenn merkwürdige Fragen hier auftauchen. Und ich hoffe auch, dass es nicht solche sind, die gestern schon geklärt worden sind. Also ich weiß das leider nicht. Ich beginne vielleicht mit einem Punkt, der mir als gelernter Historikerin fast am meisten unter den Nägeln brennt, nämlich das, was Sie den Positivismus George Kublers genannt haben, der Ihnen ja auch sehr wichtig ist in Ihren Ausführungen. Sie haben das mal genannt, das Vertrauen der Kunsthistoriker in die fortwährende Gegenwärtigkeit der Kunstdinge. Ich verstehe diese Positivität zunächst mal analog zu Michel Foucaults Herangehensweise an die Positivität von Aussageereignissen. Das scheint mir sehr ähnlich gelagert zu sein. Foucault entwickelt seinen Begriff des Diskurses ja bekanntermaßen einerseits in Absetzung zu einem, ebenfalls zu einem hermeneutischen Paradigma, aber auch in Absetzung von einer strukturalen Linguistik, die sich nämlich vor allem damit beschäftigt, welche Aussagen innerhalb eines Sprachsystems möglich sind. Foucault stellt hingegen fest, die Aufgabe des Historikers oder seine Aufgabe wäre es, darüber zu sprechen, nicht welche Aussagen möglich sind, sondern darüber, welche Aussagen denn tatsächlich gemacht worden sind und warum das so ist. Also eine Herangehensweise von der anderen Seite. Auch er konstruiert dann Serien, in denen sich diskursive Verschiebungen abzeichnen und wo sich dann auch innerhalb von Aussagesystemen Differenzen zeigen. Wenn es um die Frage geht, was denn das Material der Geschichte ist, kommt Foucault aber zu anderen Schlüssen als Kübler, denke ich mal. Nicht die Präsenz der Dinge garantiert ihm sowas wie eine Absprungbasis für Erkenntnis, sondern das Wissen um die Dynamik des Archivs. Das Archiv ist ein wichtiger Begriff für Foucault. Und ich sage ja ganz absichtlich Archiv und nicht Gedächtnis, denn das scheint mir auch sehr viel anschlussfähiger und relevanter in Bezug auf Kübler zu sein. Gibt es denn bei ihm, das ist jetzt die Frage, die sich aus all dem ergibt, Überlegungen dazu, wie sich ein Archiv als materieller Prozess gestaltet? Welche unterschiedlichen Archive denn dazu beitragen, dass bestimmte dingliche Gegenwarten überhaupt zustande kommen? Das heißt, gibt es eine Überlegung dazu, dass vielleicht dieser Zustand der Dinge in der Zeit elementar eigentlich mit einer Archivförmigkeit der historischen Dinge zu tun haben? Das gilt natürlich besonders für die Dinge der europäischen Kunstgeschichte. Bei Foucault führen diese Überlegungen zur Positivität von Aussagesystemen, wie etwa des juristischen Diskurses, nebenher auch zur Erschließung ganz neuer Dokumententypen für die Geschichtsschreibung. Zum Beispiel in seiner Geschichte der infamen Leute, wo er sowas wie banale Verwaltungsakten sehr, sehr fruchtbar gemacht hat. Auch das eine Frage, ließe sich was Ähnliches für Kübler sagen, ergibt sich aus diesem Abheben auf die Präsenz, auf die Gegenwart der Dinge, vielleicht auch eine andere Quellenlage, eine andere materielle Grundlage für die Kunstgeschichte. Der zweite Punkt ist ebenfalls eine Nachfrage. Sie sagten mehrfach, dass alle Kulturen Dinge hätten, dass sie sich aber durch deren Gebrauch unterscheiden würden. Das betrifft, das nehme ich jetzt mal an, vor allem und natürlich auch den Gebrauch sogenannter Kunstwerke. Und ein weit verbreitetes Narrativ dazu wäre ja dann das des Herauslösens von Kunst aus einem sakralen Gebrauch hin zu einer säkularen, modernen Kunstförmigkeit. Ich vermute, dass eine solche Erzählung, die ja einen ganz klaren Zeitpfeil enthält, wäre für Kübler wenig interessant oder auch nicht akzeptabel. Seine alternative Deutung wäre dann, dass in sakralen und säkularen Kunstwerken eben unterschiedliche Problemlösungen und Gebrauchsweisen sich ablesen ließen. Mir ist dann eben hier nicht ganz klar geworden, was eigentlich mit Problemlösung gemeint ist, da sich ja mit jeder Problemlösung auch das Problem verschiebt, mit dem irgendein Artefakt zugange ist. Und von Ihnen zitierte Sätze wie etwa "Artistic inventions enlarge human awareness directly with new ways of experiencing the universe" unterstellen viel eher so einen Zug hin zu einem universellen Problem, einer Art anthropologische Konstante, auf die dann eben unterschiedliche Problemlösungsstrategien angewendet werden. Und das scheint mir irgendwie einen merkwürdigen Widerspruch zu geben zu dem Problem der Historizität der Probleme. Also das war eine Spannung, die mir aufgefallen ist, wo ich gerne mehr darüber wissen wollte.
Gut. So, okay. Gut. Ja, dann fange ich gleich mit den Problemen an.
Die historischen oder die anthropologischen?
Ja, sie sind ja miteinander verwoben irgendwie. Ja. Also, die Problemlösung bei Kübler kommt mir eher wie so eine eigene theoretische Problemlösung vor. Also er nutzt es ja auch relativ, er gebraucht den Begriff eigentlich auch, ohne ihn theoretisch genauer auszuarbeiten. Aber ich denke mal, es ist eine forschungspragmatische Annahme, dass quasi künstlerische Artefakte, also Kunstobjekte, Problemlösungen darstellen. Das ist natürlich insofern dann auch zu beziehen auf diese, auf die, seinen Kunstbegriff, der meiner Meinung nach vorgibt, kein westlicher oder kein bürgerlicher Kunstbegriff zu sein, tatsächlich aber indem er auf eine anthropologische Ebene runtergelegt wird, doch sehr deutlich zur westlichen Kultur dazugehört, also zur westlichen Wissenskultur. Zum Beispiel, wie wir es auch gestern hatten oder ich es eben angedeutet habe, die Auffassung von Kunst, die sich bei Rudolf Arnheim findet, als kognitive Leistung, also als kognitive Leistung, die quasi den Symbolbestand, die Strukturen von Gesellschaft bestimmen und damit auch die Gesellschaft in der Zeit sich selbst wiedererkennend verankern. Also das ist etwas, was sich natürlich jetzt nicht allen Kulturen ohne weiteres zuschreiben lässt. Also es gibt nach wie vor viele Gesellschaften, in denen Kunst einfach nur einen dekorativen Zweck erfüllen soll. So. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat das keinen Zweck. Dann ist das eigentlich nutzlos, dann ist es auch nicht Kunst, sondern das ist was anderes irgendwie. Es gibt, mit solchen Problemen wird man eigentlich immer wieder konfrontiert, wenn man versucht, internationale Ausstellungen zu kuratieren oder ähnliches. Die Künstler müssen halt quasi unter einem generellen Kunstbegriff Probleme lösen, sage ich mal. Sie müssen unter einem generellen Kunstbegriff passen und sollen gleichzeitig eine Diversifizität der künstlerischen Praxis erkennen lassen, was mir sehr schwierig erscheint zu realisieren. Das ging noch um den Archivbegriff.
Genau. Gibt es sowas Ähnliches bei Kübler? Das wäre eigentlich meine Frage.
Das kann ich jetzt nicht wirklich sagen, weil ich habe mich jetzt ausschließlich auf The Shape of Time bezogen. Und Kübler hat ja sehr viel mehr geforscht, sehr viel mehr geschrieben. Und ich weiß jetzt nicht, ob er da einen mit Foucault vergleichbaren Archivbegriff in seinen anderen Werken entwickelt hat. Also es würde mich nicht wundern, weil er später auch eine gewisse dynamische Seite mit eingebracht hat. Ich würde sagen, dass was das Archiv interessant macht im Vergleich zum kulturellen Gedächtnis, ist, dass es nicht an kulturelle Semantiken gebunden ist und weniger auf bestimmte Epochen, also Wissensperioden, Paradigmen.
Das hat es jedenfalls für Foucault interessant gemacht, weil es selbst ein materieller Prozess ist, der sowas wie Geschichtsfähigkeit herstellt, ohne dass eine semantische Unterscheidung getroffen werden muss.
Nur stand Foucault als Historiker ja immer vor einem anderen Problem. Sein Gegenstand waren Texte. Texte, Dokumente und so weiter. Also Kulturtechniken in dem Sinne, die gelesen werden müssen, die auch in gewisser Weise verstanden werden müssen und in diesem Überlieferungsprozess auch Widerstände provozieren. Was ich bei Kübler interessant finde an der Idee einer Geschichte der Dinge, ist tatsächlich den Dingcharakter seiner Gegenstände vor den kulturellen Ausdruckscharakter zu stellen. Also auch wenn es kulturelle Techniken sind, erstmal das Ding selbst daran zu sehen, diese Fremdheit, diese Unbegreifbarkeit im eigenen, also unbegreifbar aus dem im Hinblick auf den eigenen kulturellen Kontext, in dem man steht, anstatt sie direkt als kulturelle Techniken wahrzunehmen, die so oder so die Lösung eines Problems darstellen. Also.
Ja, da könnte man jetzt lang weiter drüber sprechen, weil mir scheint, dass all diese Kennzeichen des Dings Foucault versucht hat, stark zu machen für Texte. Aber ich gebe jetzt gern ins Publikum, um Fragen, Anmerkungen entgegenzunehmen. Bitte sehr.
Vielen Dank. Ich wollte auf einen Punkt zurückkommen. Sie hatten als Erster, glaube ich, in dieser Tagung hier erwähnt, dass das Ding an, eigentlich, oder ist egal, dass die Dinge, also die Vermittlung durch Repräsentation, also dass diese Emphase auf die emphatische Präsenz der Dinge, ihre Körperlichkeit, das Berühren und so weiter, ja in der Regel, zumindest im wissenschaftlichen Umgang, aber auch sonst durch Reproduktion, durch Abbildungen passiert und dass Kunsthistoriker halt mit Fotos arbeiten. Hm. Und meine Frage, die ich vielleicht auch an Tom Rees stellen kann, hat Kübler eigentlich die Frage der fotografischen Repräsentation von Dinglichkeit in Betracht gezogen? Also das wäre meine erste Frage. Und die zweite war nochmal jetzt zu diesem, die Probleme, Kunstgeschichte als eine Folge von Problemlösungen, da habe ich mich auch gefragt, welche Art von Problemen sind es eigentlich? Das sind, so habe ich es verstanden, meistens entweder technische Probleme oder an dem Beispiel von Lorrain Probleme der Landschaftsdarstellung oder des Lichtes. Es gibt aber auch sozusagen viele andere Probleme auf der Welt der Gewalt oder der Sexualität oder der Affekte oder des Holocaust, der passiert ist, also historischer Traumatisierung, die ja sozusagen auch Probleme aufwerfen, die aber offenbar für Kübler nicht als Probleme sind, die Künstler zu lösen haben, etwa die Repräsentation von historischer Gewalt oder so etwas. Also das wären diese zwei Fragen, ob er auf Fotografie in seiner Dinglichkeit, Ding-Emphase sozusagen das mitreflektiert und welche Art sozusagen diese Probleme sind, deren Lösung sozusagen dann Kunstgeschichte konstituieren. Hm.
Ja, das ist, also was die Reflexion oder die kritische Auseinandersetzung mit den kunstgeschichtlichen Medien angeht, da findet sich in dem Essay The Shape of Time, auf den ich mich jetzt bezogen habe, eigentlich nichts Direktes. Also es gibt keine direkte kritische Auseinandersetzung. Im Gegenteil, es gibt unheimlich viele kommunikationstechnische Metaphern. Also wie gesagt, also ich möchte wirklich darauf insistieren, dass quasi der Gebrauch von Signal und Relais unglaublich wichtig ist für das Verständnis seines, also dieser Ding-Historizität. Also man müsste sich da jetzt mal technikgeschichtlich fragen, ob dieser Ding-Begriff, der quasi das Ding direkt als eine Art kinetische Energie, als eine zeitliche Erstreckung aufnimmt, ob sich dafür etwas gefunden hat, was vor der Erfindung der Fotografie liegt, also für eine solche Konstruktion des Gegenstands, ob sich da Entsprechungen finden und wie sich diese Entsprechungen dann von den modernen Konzeptionen unterscheiden. Also da könnte man dann auch auf der wissenschaftlich-theoretischen Ebene Bezüge herstellen, und vergleichen und könnte vielleicht Aspekte oder bestimmte Spuren, also Deutungsspuren eines im Alltag bekannten Mediums im theoretischen Bereich wiederfinden. Also man sagt ja, die Theorie hebt sich quasi aus dem Alltag ab, in gewisser Weise, indem sie versucht, Außeralltägliche, also das ans Wesentliche heranzugehen. Aber ich finde es nach wie vor interessant, immer wieder auf technische Metaphern zu stoßen, die ganz neue theoretische Gewinne möglich machen. Die andere Frage war ja die Darstellung von Gewalt und von historischen Ereignissen in Dingen. Und ich glaube, dass der Bezug auf eine Ereignisgeschichte bei Kübler.
Die Frage war, ob er sozusagen die Kategorien der Probleme, die nach einer Lösung verlangen, also es gibt ja viele Arten von Problemen und welche Arten von Problemen sozusagen für Kunstgeschichte sozusagen der Motor wird, weil diese Probleme halt gelöst werden müssen.
Ja, ich glaube, dass diese Probleme und diese Frage auf einer gedächtnisgeschichtlichen Ebene liegt, also auf einer sinngeschichtlichen Ebene, dass man sich fragt, was wird ausgewählt, was ist darstellbar oder was muss jetzt dargestellt werden oder das sind ja Probleme des Erinnerns. Also das versuchte ich mit der Gegenüberstellung von Didi Übermanns Anachronismus im Bildmedium und der Dinggeschichte bei Kübler zu zeigen. Der Anachronismus greift diese erinnerte, dargestellte Geschichte, dargestellte Zeit auf. Und die Dinggeschichte tut das, so wie ich das sehe, nicht. Also sie bezieht sich wirklich auf die räumliche Verteilung der Dinge und stellt in dieser gegenwärtigen Situation Bezüge her und konstruiert quasi eine Zeitlichkeit der Dinge aus ihren interobjektiven Relationen.
Entschuldigung, ich glaube, Ihre Fragen waren dezidiert politisch.
Ja, das habe ich auch so verstanden.
Aber Sie haben sie nicht beantwortet.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht, ich lese in den Shape of Time, lese ich jetzt keinen politischen Aspekt auf der soziologischen Ebene, aber es gibt einen politischen Aspekt. Es gibt einen. Und zwar insofern, das ist ja das Interessante in Bezug auf postkoloniale Perspektiven, insofern als Dinge betrachtet werden und nicht politische Ereignisse, Geschichten, also kulturelle Geschichtsverläufe, bringt quasi diese Kunstgeschichte verschiedene Kulturen zu Wort. Also sie marginalisiert nicht in der Weise, wie das eine Gedächtnisgeschichte, eine Sinngeschichte machen würde, die immer nach eigenen Kriterien bestimmte Darstellungen, bestimmte Ereignisse, zum Beispiel Weiblichkeit, Körper und so weiter, hervorhebt. Das sind Ausdrucksmoden einer Kultur, aber nicht aller Kulturen. Und insofern würde ich sagen, kippt quasi dieser vermeintlich neutrale Dingbezug wieder in eine sehr politische Methodologie um.
Also ich würde eher das so beantworten, dass für mich die Stärke von Kublers Modell ist, dass es eben so offen gehalten ist. Also ich würde, er hat diese Probleme vielleicht nicht unbedingt in den Mittelpunkt gestellt, aber ich würde sagen, gerade da kann man ansetzen und eben weiterdenken und weiterentwickeln und auch von solchen politischen Problemen oder Problemen der Darstellbarkeit abstrakter Konzepte anschließen und Kublers Modell auch dafür benutzen. Also ich werde es nachher auch versuchen teilweise. Und vielleicht noch, ich wollte auch noch sagen, dass ich schön fand, dass du nochmal so auf die Nützlichkeit zu sprechen kamst, weil das jetzt schon ein paar Mal aufgetaucht ist in den Diskussionen, dass es nämlich bei Kubler keine Objekte gibt, die nur nützlich sind oder nur nicht nützlich sind, sondern er versteht das eher als zwei Pole einer Skala, wo aber die Endpunkte nie erreicht werden, sondern es ist immer in jedem Objekt beides gegeben, Nützlichkeit und ja, Autonomie der Ästhetik oder wie man das dann nennen will. Also das ist eben gerade das Changieren, obwohl er ja auch sagt, und das finde ich auch eine Stärke seines Konzepts, es gibt dann eben trotzdem Kunstwerke oder Werkzeuge, aber er verortet die ein bisschen anders oder versteht die eben immer als in einem Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Polen.
Bitte zuerst antworten.
Ja, das ist eigentlich ganz, also auch ein Merkmal für ein Kunstverständnis. Also ich weiß nicht, ob man da überhaupt jetzt von Kunstverständnis reden kann, weil Kunstgeschichte ist sowieso so ein kompliziertes Wort. Also es besteht ja aus zwei Teilen, die beide etwas bezeichnen, was viel älter ist als das Wort selbst. Also die Geschichte, das hat Reinhard Koselleck ja ganz gut gezeigt, die Geschichte gibt es ja vielleicht erst seit 200 Jahren und davor gab es lokale Geschichten, die halt kulturell eingebettet waren und die Kunst gibt es auch nicht länger, gibt es auch erst seit einigen Jahrhunderten und davor gab es die Künste, das waren aber eher die für freie Menschen erlernbaren Redekünste, Rechtskünste, dazu gehört auch Musik und Astrologie und dass daraus dann auf einmal eine objektorientierte Kunst wurde, die dann die Kunst war und die dann auf einmal von dem Gebrauchsnutzen gelöst wurde und halt der dann ein rein ästhetischer Nutzen zugeschrieben wurde, das ist ja ein Merkmal der europäischen Kultur, also der westlichen Zivilisation sozusagen, wenn man diese Unterscheidung gebrauchen will. Und das ist etwas, was es bei der Beschäftigung mit kulturellen Artefakten aus zurückliegenden Zeiten in dem Sinne ja gar nicht gibt. Also man kann zum Beispiel einen archäologischen Fund jetzt nicht, es ist schwierig halt zu sagen, das ist jetzt ein fancy Object und das ist rein ästhetisch, hat keinen Nutzen. Kann ja auch sein, dass dieses vermeintlich ästhetische Objekt, das, wenn man es gefunden hat, meistens nicht mehr so ästhetisch ist, weil es eben eine Weile lang in der Erde gelegen hat, einfach ein Gebrauchsgegenstand war, den wir aus dem heutigen Verständnis als künstlerisches Objekt, als Kunstobjekt betrachten würden. Also Vasen zum Beispiel sind, es wären ein Beispiel. Vasen waren einfach nur Gebrauchsgegenstände und dass sie so dekoriert waren, hatte eher mit sozialer Abgrenzung zu tun, derjenigen, die sie gebraucht haben. Könnte sein, also stell dich mal.
Mr. Rees.
I can't really comment at length on Kubler and Foucault, but he began to read Foucault in the 80s for the first time and has a commentary in the aesthetic recognition of Amerindian art on Foucault, about four pages, showing where he differs, you know, from Foucault. But what I wanted to say, listening to these talks, is to reinforce something, and that is that Kubler must be smiling from above, because, in fact, you know, what he intended in this treatise, as he said over and over again, was to create something that would cause people to reflect, disagree, expand for as long as it lasted, that as long as this book had meaning. But so many of the questions I hear asked about context are in fact only accessible if you read Kubler's descriptions of historical situations. In other words, I said he abstracted these from books he wrote in which the context is fundamental. the Mexican architecture of the 16th century begins with Robert Ricard and the whole kind of intellectual history, the whole motivation for the evangelization of the New World. There's a chapter on demography, there's a chapter on economic history, there's a chapter on the artisan and the guild system, there's a chapter on urbanism, and then the forms come in the second chapter where he begins to deal with the evolution of form. But it's never, I mean, everyone keeps asking, well, where is politics, where is the historical moment, where is, that is in the actual historical work he does, always the point of departure. So by decontextualizing the shape of time, right, he achieves this ability to have people, you know, ask all of these questions. He, in fact, in Ancient America, has a 6-page introduction in which he asks about, in my text, I didn't read it, but I abstracted about 12 points he makes in the shape of time, but he asks them in the introduction to Ancient America, because there he was challenging pre-Columbian specialists to disagree with him with a very specific context. So anyway, that's all I want to say, is that he answers all of these historical questions, but you have to read the books that are the monographs.
On your comment now, because I mean, thinking now about what you have said about the shape of time, which means that the, let's take the shape of time as an object of art, which was made now by Kubler in a specific moment, yeah? And now this shape of time is actually, shows that the shape of time has its validity as a work of art because it destructs something and projected it in a way that it creates a problem in our mind. So I'm thinking now on the philosophical, so to speak, level of we can think of works of art as objects that create actually validities through destructing something and not answering the whole question of a zeitgeist, but actually creating a problematic that keeps on us observing them and still discussing them. Otherwise, as you said to me yesterday, Kubler said, the moment people will accept my book, it will be the end of my book. So in this direction.
Dann die Dame. Ja, ich würde gerne nochmal auf den Einwurf mit den Fotografien zurückkommen. Der Name Malraux ist ja heute schon gefallen. Es würde mich also interessieren, ob und wenn ja, wie Kubler vielleicht zu Malraux gestanden hat. Denn das Musée Imaginaire, das ist ja auch in einem ganz spezifischen französisch-kulturpolitischen Kontext auch zu sehen und spielt eine sehr große Rolle für das Konzept des Museums in Frankreich selber und befreit, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, das Objekt ja tatsächlich sogar von seiner physischen Präsenz im Endeffekt. Und ich habe, wie gesagt, ein Problem mit dieser materiellen Historizität, wo ich jetzt nicht mehr weiß, ob die so berechtigt ist, nachdem Herr Ries erklärt hat, dass er doch eine ganze Menge von historischen und soziologischen Fakten in seiner tatsächlichen monographischen Arbeit eine Rolle spielen, bevor er überhaupt zur Beschreibung der Objekte selber kommt. Dennoch würde mich interessieren, inwiefern Kubler eben mit diesem Malraux'schen Gedanken des Musée Imaginaire bekannt gewesen ist, weil ja doch auch eine zeitliche Nähe von der Publizierung auf Französisch und Kublers The Shape of Time vorgelegen hat. Also vielleicht, ich könnte mir eben vorstellen, wenn die Praxis von Kubler und die Entkontextualisierung in The Shape of Time sich ja doch ein bisschen widersprechen möglicherweise, dass das vielleicht ja auch ein Impuls für ihn gewesen sein könnte, mal zu sehen, was eigentlich passiert, wenn der konkrete historische Zugang weggenommen wird und das sozusagen als Gedankenexperiment vollzogen wird. Hm.
Ja, also da möchte ich jetzt nicht drüber spekulieren. Ich weiß, dass Kubler Malraux zitiert hat, aber wie er ihn jetzt rezipiert hat und wie er das angewendet hat, kann ich nicht wissen. Das kann vielleicht Herr Ries, vielleicht kann er da zu was sagen. Aber was den was die Materialität seines Ansatzes angeht, da möchte ich noch mal kurz darauf zurückkommen. Ich finde es schon sehr wichtig, wenn man es wirklich versucht, als eine offene Tür zu einer transkulturellen Kunstgeschichte zu sehen. Also als einen Entwurf natürlich, der offen bleibt. Also der auch jetzt sicherlich jetzt nicht widerspruchsfrei und auch nicht lupenrein ist, wissenschaftlich, aber es ist eine Ideenskizze. Und da sehe ich eher eine Chance bei der Materialität der Dinge, also bei der ihrer materiellen Präsenz anzusetzen, als eben bei Ideen wie zum Beispiel die Malraux Objekte als imaginäre Form auszustellen, also einen Ausstellungsraum zu konzipieren, der keine physische Präsenz hat. Das ist wiederum eine kulturelle Konstruktion, die nicht einen Nenner hat, den man ohne weiteres in anderen Kulturen nachvollziehen kann. Es kann sein, dass sich das ändert. Es kann sein, wir verfügen ja heute über neue Medien, die durchaus ein Grund wären, Malraux mal wieder ganz anders zu lesen. Also ich weiß aus meiner eigenen Alltagserfahrung, dass Künstler, egal wo sie herkommen, permanent vernetzt sind und ihre Arbeiten dauernd untereinander austauschen über Social Webs wie Facebook und sich über ihre Aktivitäten permanent auf dem Laufenden halten, über Twitter und so weiter. Und zum Teil gibt es eben auch künstlerische Arbeitsweisen, die von der Materialität ganz weggehen. Also ich hatte gestern, es gibt zum Beispiel einen Künstler, Walid Raad, der ein virtuelles Gedächtnis konstruiert, kann man sagen. Also er kreiert quasi ein wachsendes Netzwerk, also ein Erinnerungswerk, das aber völlig losgelöst ist von einer physischen Präsenz. Die einzige Präsenz, die es hat, ist der Computer, ne, und diese technische Infrastruktur. Und die darf man nicht vergessen. Also wo ich eben sagte, dass quasi der Bezug auf Dinge was Politisches hat, würde ich schon vermuten, dass quasi in solchen technischen Infrastrukturen Gründe für politische Veränderungen liegen. Und eine Kunstgeschichte, die sich auf Dinge konzentriert, also die Dinge direkt angeht und das auch und sie als solche auch zu verstehen versucht, über ihre Gebrauchsweisen, über die kulturelle Sphäre, die um die Dinge herum entsteht, hat damit auch immer einen, ich würde sagen, betreibenden politischen Charakter, nicht einen beschreibenden politischen Charakter, wie das eben angesprochen wurde, sondern tatsächlich auch einen betreibenden. Also sie ist selbst politisch.
Wir bewegen uns schwer auf die Mittagspause zu und es gibt noch 3 Wortmeldungen, nur mehr 2. Gut, dann würde ich vorschlagen, die 2 Wortmeldungen jetzt zusammenzufassen und Sie bekommen dann nochmal die Bühne. Stefanie Stalschus war die erste und dann hier links.
Okay, also es kann sein, dass ich jetzt den Fluss der Diskussion hier unterbreche, aber ich wollte nochmal auf einen interessanten Aspekt kommen, den Karin Harasser angesprochen hat mit dieser Frage, gibt es sowas wie ein Archiv bei Kubler oder was Vergleichbares oder ein anderes Modell? Und es gibt so eine sehr interessante Passage in dem Essay, wo er über Grabbeigaben spricht, dass es in bestimmten Kulturen die Praxis gibt, dann die Dinge wegzugeben, in das Grab zu legen und sie damit sozusagen aus der sozialen Praxis zu entfernen und das sozusagen dann der Anlass ist, neue Dinge zu schaffen. Und das ist natürlich einerseits so eine Metapher fürs Museum, ist klar, und das erinnert aber auch so ein bisschen an dieses Modell des Potlatches, würde ich sagen. Also das ist, glaube ich, dann ein bisschen eine andere Idee, die er da formuliert, wo man auch nicht genau weiß, wie wichtig die eigentlich für das ganze Konzept ist, aber das ist so eine Stelle, die mir sehr präsent ist in Bezug auf diese Frage.
Ja, ich wollte noch ein Wort sagen für die französischen Sachen. Also Le Musée Imaginaire ist von 1947 und wieder aufgenommen in Les Voix du Silence 1951 und das zitiert Kublan, aber für etwas anderes. Also er muss das gekannt haben, aber es ist jetzt nicht direkt das. Ich hatte L'Univers des Formes.